Eigentlich wäre also so aus rein Comic-Perspektive 300 cooler gewesen, aber wir machen es erstmal mit 30.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Ja, hi, guten Morgen.
Ah, schön, dass das die ersten Worte sind, die wir heute sprechen, Mike. Guten Morgen.
Guten Morgen, ja, na, ich will mal mit diesem guten Morgen darüber hinwegtäuschen, dass du mich bis Mittag vertröstet hast hier in unserem Gespräch, aber es sei dir gegönnt.
Ich hatte einen sehr, sehr wichtigen Termin, der meinen kompletten Zeitplan umgeworfen hat und ich gelobe Besserung, aber das war tatsächlich...
Manchmal kann man das nicht beeinflussen. Ich habe dich ja auch schon des Öfteren mal warten lassen. Kann auch immer wieder gerade passieren. Also wenn ich jetzt gerade zum Beispiel die Betreuersituation bei uns im Kindergarten sehe oder so, da erwartet man eigentlich fast minütlich den Anruf, dass der Kindergarten zumacht. Da sind irgendwie alle krank. Sind die auch alle krank in der Umgebung gerade? Es ist wirklich Wahnsinn.
Das ist völlig normal gerade irgendwie. Aber Mike, na, du redest jetzt so groß drum herum. Ich weiß, dass das wichtigste Thema, das dir auf der Seele brennt und das auch allen Zuhörern auf der Seele brennt, deine Meinung zu meinem Schnauzbart ist.
Ja, also bei der Bundeswehr hätte ich gesagt, bist du endlich in Feldwebelrängen angekommen, dass du dir sowas leisten kannst. Ja, also du hast ja noch so ein 3-Tage-Bart-Situation drumherum, deshalb ist das jetzt nicht so.
Ich habe mich noch nicht so richtig getraut, weißt du, ich wollte es erstmal so ein bisschen anteasen.
Also jetzt, wo du die Haare gerade so glatt nach hinten hast und deine Gesichtsform und wer das eine Sonnenbrille und der Rest drumherum glatt rasiert, Thomas Magnum, aber volles Rohr. Noch ein Hawaii-Hemd, das ist dir ja auch nicht ganz fremd, Thomas Magnum, absolut. Da
brauche ich nur noch einen Ferrari, ne?
Ja, also so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen, ja.
Ja, aber ist das jetzt, also das klingt ja eigentlich eher positiv.
Du, ganz im Ernst, also mir war es jetzt keine dumme Bemerkung wert und du weißt, wie locker die eigentlich sitzen bei mir. Ich fand das jetzt nicht irgendwie. Ja. Wieso hast du da mal eine Twitch-Situation jetzt gestern oder so gehabt, wo es zu heißen Diskussionen führte?
Also meine Twitch-Community findet es ganz grausam. Die ist sehr anti. Also ich denke, das war mal ein kleiner, netter Versuch meinerseits, aber ich werde das wieder sein lassen.
Also da ist ja mitunter fast, nicht ganz, aber da ist ja schon auch ordentlich Altersunterschied, ne, dort zwischen den Community-Angehörigen und dir fast, so wie zwischen uns beiden.
Mir ist aufgefallen, dass diese ganze Schnauzbart-Thematik in Männergesprächen, also von einem Mann zum anderen Mann, irgendwie sehr viel positiver wahrgenommen wird, als wenn Frauen das beurteilen sollen. Es ist, als ob das wirklich ein Bart nur für die Männer-Community ist. Deswegen war das ja, glaube ich, auch so ein homosexuellen Ding in den 80ern, 70ern, so. Der Schnauzbart per se. Also ich bin auch nur inspiriert von Freunden, die jetzt Schnauzbartträger geworden sind. Und ich mir so dachte, Mensch, das sieht aber gut aus. Da dachte ich, hey, vielleicht gibt es ja noch die Möglichkeit für mich, ein Update.
Moment.
Also, ich muss ja noch einen Knopf zumachen. Warte,
wir waren
mal
jetzt nicht bei der Kategorie gut aussehen. Ne? Wir waren jetzt dabei, ob ich es irgendwie scheiße finde. Ja. Ne? Also ich per se, also ich bin ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Neid des Besitzlosen, ne? Weil irgendwie mein Hormonhaushalt ist bartmäßig nicht ganz so dolle. Ich kann mir das nicht leisten, so einen richtig geilen Bart zu tragen. Dafür habe ich aber auch keine Haare auf dem Rücken oder so. Aber trotzdem, ich kann irgendwie keine Männer mit Bärten mehr sehen. Also man hat irgendwie das Gefühl, man redet da mit einem 45-jährigen Holzfäller irgendwo in Weimar in der Stadt. Dabei ist das ein 18-jähriges Barista. Erstsemester von der Barista von der Bauhaus-Uni. Ne? Also das ist irgendwie für mich immer relativ irritierend. Und ich habe auch echt das Gefühl, also keine Ahnung, mittlerweile sind Bartpflegeprodukte in diversen Drogeriemärkten. Die Regale werden immer größer. Ne? Also das ist...
Aber ich glaube, dieser Hype ist schon wieder vorbei. Also deswegen tragen jetzt auch so viele Schnauzer, weil vor, ich sag mal, 10 Jahren war es der Vollbart, den irgendwie alle getragen haben. Und es ist sukzessive wieder zurückgegangen. Also ich denke, die Ära der Glatten ist schon wieder erreicht.
du bist alt und hast keine Ahnung, das habe ich ja schon mal kurz erwähnt, das habe ich dieses Jahr auf dem Highfield Festival Backstage gehabt. Also da rannten Leute rum mit Turnhosen, die habe ich in der POS in der DDR zum Sport getragen, ja. Solche Hosen.
Das ist komplett der heiße Scheiß.
Weiße Tennissocken, Oberlippenbärte und die sahen irgendwie alle gleich aus. Ne?
Das stimmt.
Also ich weiß nicht, da ist ja eine Jogginghose schon wieder retro. Klar, ich sah zu gewissen Phasen meines Lebens bestimmt auch gleich aus wie andere. Ne? Also das will ich damit nicht sagen, aber es hinterlässt so ein Gefühl von Entfremdung.
Das ist schon ein Trend und dieser Trend ist halt eine Retrospektive auf eine Zeit, in der du schon am Leben warst und deswegen wirkt es für dich vielleicht gerade auch besonders seltsam.
Oh Alter, hat das dein Oberlippenbart gemacht? Du hast dir jetzt gerade schon dreimal in unserem Gespräch so einen Gesichtsausdruck angewöhnt, so leicht zusammengekniffene Augen, hochgezogene Augenbrauen und dann so redend. Was irgendwie so einen Anflug von gewollter Fachmannseigenschaft hat, macht das der Oberlippenbart. Das hat jetzt gerade wirklich gerade
eine Fachmannseigenschaft.
Wie Thomas Magnum bei der verdächtigen Vernahme gewirkt.
Da vielleicht also, projizierst du das jetzt auch, Mike. Vielleicht projizierst du das.
Ja, natürlich. Also fachmännisch werde ich nie wirken ohne Oberlippenbart. Ein Oberlippenbart würde ich vielleicht sogar noch hinkriegen, aber. Also wie gesagt...
ich würde dich sehr gerne mal mit Oberlippenbart sehen, Mike. Ich glaube, dir würde das stehen.
Um Gottes Willen. Nee, doch, also für mich, ich rühre nicht an das Denkmal von Freddie Mercury. Das ist für mich der Einzige, der das so richtig darf und so richtig kultiviert. Und wobei, also zu dir wird es halt dann noch passen, wenn du es eher noch so ein bisschen zwirbeln würdest oder so. Ne? Da bist du dann endgültig im Steampunk angekommen, noch mit einem Monokel.
Das, was ich ja ganz natürlich tragen darf, als einer der wenigen, ja.
Ich wollte gerade sagen, hast du einen Monokel eigentlich? Oder mal drüber nachgedacht? Oder das ist ja unbequem, oder?
Das ist der Punkt. Also so ein Monokel musst du ja festklemmen. Und man sieht das ja so auf Fotografien von alten Männern mit Monokel. Die haben dann tatsächlich so eine richtige, also so Monokelfalten, die allein von diesem Festklemmen über Jahrzehnte irgendwie gekommen sind. Und das hat mich dann doch ein bisschen abgeschreckt, dass ich das gesehen habe. Und vor allen Dingen, ich meine, dann bist du halt trotzdem einfach der Weirdeste im Raum, egal wie weird alle anderen um dich drumherum sind. Ja.
Moment mal, wieso gucken mich alle so blöd an? Ist es schon so, man muss ja erst mal auf meine Taschenuhr gucken.
Ja, Vorsicht.
Ach so, mein Monokel ist das.
Vorsicht, sonst kriegen sie einen mit meinem Gehstock.
Genau.
Wobei das was ist, was... ich glaube, der Gehstock ist verschwunden, weil die Ruhe verschwunden ist im Alltag. Also es gibt kein Flanieren mehr, es gibt keine Ruhe mehr im Gang. Man eilt nur noch von A nach B so und deswegen gibt es auch den Gehstock nicht mehr, was ich sehr schade finde. Ich war in Paris in einem Gehstockladen, der hat auch Gehstock-Schwerter verkauft, was illegal ist.
Wollte ich gerade sagen, ist von der Klingenlänge brauchst du da in Deutschland einen kleinen Waffenschein auf jeden
Fall. Naja, also ich glaube, also Gehstöcke sind, glaube ich, direkt verboten, weil die ja verdeckte Waffen sind. Und das ist, glaube
ich, so.
Also das ist sehr übel, ja, aber sehr reizvoll.
Ja, ich glaube, ich bin eher so der Giftspritze im Regenschirm-Typ. Ich habe einen sehr, sehr schönen Herrenregenschirm geschenkt bekommen. Und der ist, wenn man spazieren geht oder so, kann man den auch mal so als Stock nehmen. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Kompromisslösung, ne? Wenn man jetzt sich nicht extra einen Gehstock anschaffen will.
Aber wusstest du, dass das ein probates Mittel für rechtsextreme Protestierende ist? Der schwere Schirm, den kannst du auch auf einschlägigen Websites kaufen als juristisch gesehen okayes mitzuführendes Mittel auf Demonstrationen, mit dem man zur Not sich dann aber auch mal betätigen kann.
Ja, aber wenn man sich damit betätigt, ist es trotzdem gefährliche Körperverletzung, ne?
Ja, man nimmt sie ja nicht weg. Du darfst ja deinen Schirm haben.
Ja, natürlich, klar. Aber
ist halt nur blöd, wenn du mit einem Totschläger unterwegs bist, ne? Dann nimmst du lieber einen Schirm, der entsprechend schwer ist und massiv.
Also, dass Leute mit dem Schirm oder mit der Hand, also es gibt bestimmt auch für Frauen irgendwelche Handtaschen mit Bleieinlagen, die du vor die Omme kloppen kannst. Also, wenn du das möchtest, geht das ja. Nur es ist so ein Trugschluss. Ne? Es gibt ja dieses Delikt gefährliche Körperverletzung oder schwere Körperverletzung auch. Also Delikte, die gegenüber einer normalen Körperverletzung gesteigert sind. Und ein Merkmal davon ist halt mit einem gefährlichen Mittel. Ne? Und da kommt es drauf an, wie man das Mittel einsetzt.
Mike,
ne? Das
meine kann auch Fäuste, ja, da ist sofort alles vorbei.
Wenn du Kampfsportler und Boxer bist, wird das in der Tat diskutiert, dass krass, dann deine Faust als Berufskampfsportler zum Beispiel gegenüber einer normalen Faust auch ein gefährliches Werkzeug sein kann. Ja, ja, wie gesagt, ne, Strafrecht war nicht so ganz mein Beritt, aber so, das ist noch irgendwie hängen geblieben. Ja.
Das wäre interessant bei diesen Kampfsportbünden der Rechten. Bei was auch immer die dann veranstalten, ob das dann gleich als schwere, also dass dann auch quasi händische Auseinandersetzung einer höheren Schwere zugemessen wird.
Ja, das kommt dann sehr drauf an. Also man gibt ja auch noch andere Merkmale, also wenn man es gemeinschaftlich begeht und so weiter. Aber ich will mich jetzt ja nicht so weit ins Strafrecht wagen, um Gottes Willen, da hätte ich auch Anwalt werden können.
Warum bist du eigentlich nicht Anwalt geworden, Mike? Du hättest doch die Armen und Schwachen verteidigen und schützen können.
Ja, da bleibt man selber arm und schwach, ne? Wenn man nur die Armen.
Anwalt der Entrechteten.
Wenn man nur die Armen und Schwachen verteidigt. Also mittlerweile habe ich auch genug Kumpels, die irgendwie Strafrichter sind. Die würden mir schon die Pflichtverteidiger-Mandate irgendwie zuschanzen, so wie es in der Justiz manchmal läuft. Aber. Eventuell wäre ich sogar Anwalt, ja, wenn jetzt das mit der Musik nicht wäre oder so. Es ist ein sehr, 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 sehr zeitintensiver Beruf. Ne? Und das sind ja auch die Hoffnungen und Schicksale von Menschen, hängen ja da auch von dir ab. Ne? Und das hat mitunter wirklich damit was zu tun, ob jemand einen engagierten Anwalt hat oder nicht. Oder jemanden, dem das scheißegal ist. Ne? Also ich habe einen Kumpel, der ist ein sehr, sehr engagierter Strafverteidiger. Der hat wirklich das Leben von Menschen schon verändert. Ne? Also teilweise zum Bundesgerichtshof und so weiter, wo wirklich ein Unterschied zwischen 15, 20 Jahren Knast ist oder nicht in deinem Leben. Ne? Und das hat oftmals damit zu tun, ob du deinem Anwalt scheißegal bist oder nicht. Mhm. Ne? Und da draußen gibt es leider genug Anwälte, die eher so Dienst nach Vorschrift machen und dieses Engagement nicht haben. Und das ist auch eine Passion. Ne? Also das musst du auch wirklich leben, so wie ich die Musik lebe.
Ja.
Ne? Oder du deinen Beruf auch lebst. Da gibt es ja keinen Feierabend oder irgendwas, sondern höchstens Ruhepausen.
Genau, genau dieses sich, aber also gerade beim Anwaltsberuf ist ja dieses sich hineinfräsen in so ein Thema und in alle Perspektiven. Also du gewinnst ja am Ende auch durch das mehr Wissen als dein Gegner, würde ich mal schätzen. Dementsprechend ist jeder Aspekt, den du dir da noch aufhelfen kannst, ja positiv zu bewerten.
Erstens das und zwei, also was nicht ersetzbar ist im Anwaltsberuf, ist, glaube ich, Erfahrung. Ne? Mhm. Also das ist, also bestimmte Situationen schon durchgestanden, durchgespielt zu haben, bestimmte Niederlagen eingesteckt zu haben, bestimmte Fehler gemacht zu haben und so weiter. Und alles Pluspunkte für den nächsten Mandanten, ne? Auch wenn es dem Mandanten jetzt nichts nützt, leider. Und das ist im Anwaltsberuf wirklich so. Ne? Und es hat so in der Juristerei immer so ein bisschen Anstrich, naja, da werden irgendwelche Leute Anwalt, wo die Punktzahl jetzt für Notar und Richter und so weiter nicht gereicht hat. Ne? Oder die mit den guten Punktzahlen im Examen, die gehen dann halt in irgendwelche Top-Kanzleien, wo sie dann mit 100.000 Euro im Jahr einsteigen und, keine Ahnung, 80 Stunden die Woche arbeiten müssen und nochmal 20 Überstunden dazu. So ungefähr und ihre Kinder einmal oder zweimal im Monat sehen. Das frisst dich auf, auf jeden Fall. Und dann arbeitest du auch noch für eine Großkanzlei, ne? Für jemanden, der da oben drüber sitzt und keinen Bock hat, das selber mehr zu machen, sondern nur noch das Geld zahlt irgendwie. Und so
um dann selber irgendwann an dieser Stelle anzukommen.
Ja, genau. Es ist irgendwie, it's a rat race, auf jeden Fall. Ne? It's a rat race. But even if you win the rat race, you're still a rat. Ne? Cooler Spruch, haben wir mal auf T-Shirts geschrieben.
Ist aber im Musikbusiness ist das ja auch nicht anders. Ne? Also ich meine, wo ist es denn anders, Mike?
Wo ist es anders? Ja, also es entspricht nicht meiner Passion. Ne? Bei Musik habe ich nicht den Eindruck,
dass es ein Rennen ist.
Ja, also Es ist dann, das klingt dann relativ arrogant, aber wir als Band haben in unserer Karriere in so vielen unerklärlichen Momenten so viel Glück gehabt, dass wir immer irgendwie vorne dran waren, ohne es zu merken. Und dann nimmst du das gar nicht so als Rennen wahr. Verstehst du, was ich meine? Also wenn du gerade bei dem Festival den Headliner-Slot angeboten bekommst.
Ja, für den ersten ist es kein Rennen, sondern nur ein Spaziergang. Ne?
Das ja, na klar. Und ja, natürlich. Und auch durch unsere Naivität und so weiter war uns das gar nicht bewusst, was das für ein Rennen von Missgunst und Ausboterei und so weiter ist. Man merkt das nur ganz oft merkt man das halt, wenn irgendwie jemand zu einem ankommt und sagt, oh ey, Booker XY oder Veranstalter XY, was für ein Arschloch, was für ein arroganter Pinsel. Und du so, na also zu uns ist der eigentlich immer total nett, ne? Irgendwie, also ich kann nichts Negatives über den sagen oder ja, so.
Check your privileges.
Ja, und da merkt man dann immer ganz oft, boah, okay, du bist da gar nicht in diesem Moshpit irgendwie mit drin, wo es ungemütlich wird und dir ist das gar nicht bewusst, ne? Also ja. Das ist, also aber, ich will es nicht Elfenbeinturm nennen, aber weißt du, was ich meine?
Ich gebe dir recht und ich weiß tatsächlich, was du meinst und mir fällt, also ich denke jetzt gerade drüber nach, was du sagst und wie sich das bei mir vielleicht auch gezeigt hat. Und muss sagen, dass es da tatsächlich viele Punkte gibt, wo ich dir recht gebe. Ich meine, klar, also die Jahre, wo man jetzt noch nicht bekannt war und so und sich da quasi so sukzessive seine Rechte erkämpft hat, die gab es bei mir ja auch so, die ersten Jahre, wo ich Festivalreportagen gemacht habe und so. Aber es gab ja außer mir trotzdem keinen mit der Reichweite. Also da habe ich einfach nur Pionierarbeit für diesen Bereich leisten müssen, um den Leuten zu erklären, warum Social Media wichtig ist in diesem doch sehr konservativen Musikmarkt, sage ich mal. Und seitdem es dann funktioniert hat, bin ich dann auch nur irgendwie positiv behandelt worden oder umworben worden. Oder es hat dann halt funktioniert. Also man hatte dann halt seinen Status und niemand, der auch nur annähernd denselben hatte, so in diesem Bereich, sage ich mal. Ne?
Ja,
also verstehe, wenn, was du meinst. Ne? Und also da gebe ich dir komplett recht. Ne? Und da ist man tatsächlich sich mancher Erfolge gar nicht mehr bewusst. Ja, also dass ich aus dem Stand irgendwie Spiegel-Bestseller geworden bin. Da arbeiten Menschen ihr ganzes Leben teilweise drauf hin.
Das ist so, ja das Ding und das ist das, was die Unbeglückten eben dann auch, ja, auch ein Stück weit zurecht unentspannt macht. Ne? Dass diese Homer-Simpson-Attitüde, ne? Also wir wurden schon oft als der Homer Simpson der deutschen Metal-Szene bezeichnet, weil uns das immer, immer völlig Humpe war, ne? Immer völlig Humpe war, den Erfolg zu haben und dieses Glück zu haben oder so. Aber genau das hat uns immer in die Lage versetzt, es eben irgendwie aufzuschnappen, ne? Genauso bei dir. Du schreibst da halt mal ein Buch und das ist halt in der Spiegel-Bestsellerliste, ne? Da draußen, also wenn ich hier in Weimar in den Straßenzug gucke, da sehe ich mit einem Blick mindestens 10 WGs, wo irgendwelche gescheiterten Schriftsteller mit Mitte 50 immer noch in einer Studenten-WG wohnen und ja, dein Buch wahrscheinlich verfluchen als Dreck und wenig genialen Quatsch, der...
Und ich würde ihm beipflichten, weil es ja...
Absolut. Also du würdest ihm beipflichten, ja. Das meine ich mit absolut. Ich habe jetzt dein Buch nicht als Dreck bezeichnet.
Du hast es ja auch nicht gelesen, also das...
Nee.
Ha! Wusste ich doch. Nee.
Ich habe reingelesen.
Besser ist. Nee, aber du, es ist, also das sehe ich ja genauso. Aber das kann man jetzt, was wir jetzt besprochen haben, vielleicht ein bisschen zwiespältig wahrnehmen. Deswegen mal ganz klar, also das, was wir hier ausdrücken wollten, jetzt in diesen 2-3 Minuten, die wir darüber referiert haben, ist jetzt tatsächlich, dass wir uns mancher Erfolge, die wir haben, gar nicht bewusst sind und vielleicht dieses Selbstbewusstsein, das nach außen dargestellt wird, gar nicht aus der wir sind nicht davon überzeugt, dass wir irgendwie überlegen sind, sondern wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir wahnsinnig viel Glück hatten, dass wir das erreichen konnten. So. Und bilden uns darauf eigentlich auch relativ wenig ein, weil wir uns gar nicht richtig vorstellen können, was dahinter steckt, wenn man das Glück nicht hat. So. Also man geht halt irgendwie so traumtänzerisch da dran. Und hat dann einfach die Gunst der Stunde oder den richtigen Twist so zu der Geschichte. Ne? Also wie man gerade so das richtige Genre beispielsweise bedient, oder gerade die richtigen Inhalte oder so produziert, dass es halt funktioniert. Also auf YouTube beispielsweise ist das super random, würde ich sagen, ob Videos funktionieren und ob du bekannt wirst oder nicht. Also harte Arbeit auf jeden Fall, aber du musst halt den richtigen, das Feeling für das haben, was ein Großteil der User gerade sehen will, ohne dass sie selber wissen, dass sie es sehen wollen. So, es ist echt Glaskugel lesen.
Das ist in deiner Phase absolut richtig, aber es gibt da draußen, was weiß ich, jeden Tag wahrscheinlich 100 kleine YouTuber, die sich darüber überhaupt keine Gedanken machen und rein zufällig in diesen Algorithmus reinpieksen und an der Stelle ansetzen, der sie nach oben katapultiert.
Das ist mir auch passiert. Das war 2021 war es ja auch so. Da war ich ja gerade davor, ich wirklich, das letzte Video, das ich machen wollte oder das, wo ich gesagt habe, okay, danach ist für mich vorbei, war ein Video über TikTok. Das war das K-Pop-Video, zuerst K-Pop. Ein Video über K-Pop, weil ich mir gesagt habe, okay, Metal kriege ich noch nicht mal mehr 20.000 Aufrufe, ich muss jetzt hier mal irgendwie was anderes machen. So, ich probiere jetzt mal was komplett anderes, langes, intensives Video, so ein bisschen die Verstrickung vom K-Pop, bin dann komplett reingefallen in so einen Rabbit Hole das Video ging durch die Decke. So, und das nächste Video war über Britney Spears, diese ganzen Verstrickungen da juristisch gesehen, was da so passiert ist mit ihr. Ging auch ganz gut. Dann kam ein Video über TikTok, ging auch durch die Decke. Und dann hatte ich einfach gar keinen Bock auf Armin Laschet und habe mich mal mit Armin Laschet auseinandergesetzt. Und seitdem ist das alles zementiert hier. Das ist alles Zufall gewesen. Also es ist auch bei mir, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin, ist alles Zufall gewesen. Genau wie es damals Zufall gewesen ist, dass es irgendwie mit dieser Metal-Geschichte irgendwie funktioniert hat. Ne? Dass ich damit so eine Art Base-Community bauen konnte und die einfach bis heute da ist, weil es einfach verflucht treue Menschen sind irgendwie, die ich auch mit dem kompletten Inhaltswandel nicht abschrecken konnte. Und das ist eben das Krasse. Es ist einfach immer wieder Zufall. Ne? Also du musst da sein, damit das Glück dich finden kann. Das ist die Grundlage. Du musst was tun.
Ja.
So.
Ja.
Aber danach ist alles Zufall.
Ja, das ist es eben. Ne? Und die Leute, die da unentspannt sind, das sind dann die, die sich meistens vor ihrem Video erstmal ein Tutorial angucken, wie man es denn machen muss. Ne? Oder mit einem Handbuch und so weiter. Und diese Leute würden diese Tutorials und Handbücher nicht schreiben, wenn sie selber irgendwie mit irgendwas anderem
Erfolg haben. Das ist die Erkenntnis immer. Ja, das ist die Grundlage.
Und insofern kann ich da nur sagen, es gehört sowieso Glück dazu, irgendwo oben anzukommen. Ne? Deshalb, das kann man nicht beeinflussen und einfach das machen, worauf man Bock hat.
Und genau.
Und das ist dann halt entweder Glück oder nicht. Es hat ja auch was mit Timing zu tun. Es gibt ja Leute, die haben gemacht, worauf sie Bock haben, sind total arm und unbekannt gestorben und erst 200 Jahre später zum Riesen, zur Riesennummer aufgestiegen. Da hat dann derjenige auch nichts davon. Ne? Da ist ja die Kunst- und Kulturgeschichte voll mit solchen Fällen.
So, ja, man darf seiner Zeit auch nicht voraus sein. Das bekommt ihr nicht gut.
Nicht zu weit voraus sein. Ne? Also es ist, ich habe das ganz oft mit Leuten, also zum Beispiel, wenn ich jetzt wieder unsere Band nehme, ne? Wir werden ja da oft so als Mitbegründer des europäischen Metalcore und was weiß ich, wir sind ja auf dieser Metalcore-Welle mit hochgeschwommen, weil es gerade in dem Moment riesig geworden ist, als es diesen Namen noch gar nicht gab. Und trotzdem haben wir uns nie hingestellt und haben gesagt, ey, wir machen jetzt Metalcore, wir machen irgendwie was Neues. Wir haben auch nur Bands geil gefunden und haben Bands nachgemacht, die schon Metalcore waren. Ne? Das waren Pioniere, die waren ihrer Zeit zu weit voraus und die haben denen haben wir nachgeeifert. Ne? Rammstein ist genau das Gleiche. Ja. Es gibt Bands, die, was weiß ich, Fleischmann, Erosion, Eisenvater, Laibach, diese künstlerischen Ansätze, Schweißer, ja, na klar. Schweißer, haben wir sogar schon gecovert, wie kann ich die vergessen? Ist das dann immer, irgendeiner sammelt dann die Lorbeeren, der ist halt auch im richtigen Moment diese Einflüsse von Leuten, die da echt die Pionierarbeit und Grundlagenforschung sozusagen betrieben haben. Ne? Und es gibt halt nicht immer einen Nobelpreis für die Grundlagenforschung. Ne? Es ist manchmal auch derjenige, der da ins Fach greift und im richtigen Moment den Blumenstrauß hochhält. Ne? Also so ist es ganz oft bei irgendwelchen Entwicklungen. Ne? Also gerade musikalisch und künstlerisch und so weiter, wirst immer jemanden finden, der den Ansatz vorher schon geliefert hat. Ne? Weil sonst landest du bei der Schöpfungsgeschichte einer Deität, ne? Wenn irgendwas aus dem Nichts entstanden sein soll.
Ja, also ist eigentlich schlimm, dass man es so ein bisschen berechnen kann sogar. Ne? Also weil das führt uns ja eigentlich dazu, wenn du mit dem, was du tust, etwas erreichen möchtest, solltest du dich an dem orientieren, das sich schon um dich herum befindet. So, was natürlich nicht sehr visionär ist. So, aber ich glaube, die wirklich Visionäres leisten, die können gar nicht anders. Ich glaube, denen fällt das dann einfach aus ihrem Tag.
Nee, die können nicht. Das denke ich auch. Also die können nicht anders. Ich meine, diese Prozesse haben sich auch wahnsinnig beschleunigt. Ne? Also wenn du heutzutage eine Grundidee hast, da hast du sofort irgendwie ein Startup am Arsch und dann Millionen Investoren und was weiß ich, dann kann sich das auch ganz schnell mal aufblasen. Du musst von deinem ganzen erfundenen Aktiengeld nur schnell genug Immobilien kaufen. So beschleunigt sich das schon heutzutage. Ne? Auf jeden Fall. Also du musst den Hype halt dann im richtigen Moment ausschlachten irgendwie. Aber das ist dann halt auch eher ein Hype als eine nachhaltige Entwicklung. Mhm. Ne?
Die Frage ist, wann musst du diesen Hype, also wann musst du abspringen und zum nächsten übersetzen? Weil ein Hype hilft ja nicht. Also du brauchst ja Konstanz. So, also zumindest so im künstlerischen Schaffen, sage ich jetzt mal. Und für mich ist da immer Bring Me the Horizon das Beispiel, die es einfach geschafft haben, aus dem konstanten Wandel irgendwie eine Weltkarriere aufzubauen, die wirklich exorbitant geworden
ist. Absolut, das ist natürlich mit dem Frontmann Olli und auch das musikalische Brain in der Band, das ist natürlich eine Paarung, die so genial ist, das ist ja wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung, dass sowas mal passiert. Ne? Also, dass so viele Talente da zusammenfinden, die es auch schaffen, sich nicht gegenseitig ja, künstlerisch aufzufressen oder so, ne? Sondern dass der eine den richtigen Geltungsdrang hat und das Schaufenster ist und der andere eher so mehr im Hintergrund arbeiten kann und oder die anderen. Und also das ist, ja,
wie soll man sagen. Aber so funktionieren Bands dann am besten. Das war ja bei Queen auch nicht anders. Du brauchst
ja eine gottgegebene Mischung, ja.
So einen charismatischen Frontmann und irgendjemand, der weiß, wie Hooks funktionieren.
Ja, es funktionieren Bands auch gut, schaffen Geniales, indem es da richtig kracht, ne, indem da Charaktere miteinander streiten und kämpfen, ne, und so weiter. Aber das funktioniert dann über 2, 3 Platten und dann vielleicht noch 1, 2 Reunions oder so. Aber so langfristig wird das nichts sein. Also das ist ja auch eine meiner Theorien, dass damals nicht nur, weil man mit Platten viel Geld verdienen konnte, sondern gerade die Frequenz von Plattenveröffentlichungen in 80er Jahren oder so, ne, wo, was weiß ich, Slayer, Metallica oder irgendwelche großen Bands wirklich innerhalb von 4 Jahren 3 Platten veröffentlicht haben oder innerhalb von 5 Jahren 5 Platten manche oder so, ist auch dem geschuldet, dass die Plattenfirma da wahrscheinlich gesehen hat, boah, bevor sich da jemand totsäuft oder die sich erschlagen gegenseitig irgendwas, lass da mal so viel wie möglich erstmal rauspulvern. Da braucht man nicht auf künstlerisches Wachstum warten irgendwie, ne? Also klar, da ist...
Wobei die 80er halt einfach der richtige Zeitpunkt waren, um genau diese spezifische Musik so viel wie möglich rauszuhauen, oder? Also das ist vielleicht auch genrespezifisch gewesen.
Ja, ja, natürlich, klar. Also in den 80ern war ja Metal und Hardrock der Hip-Hop von heute, ne? Oder der Techno in den 90ern oder was weiß ich. Hat ja da jedes Jahrzehnt so seine Subkultur, die da nach oben in den Mainstream gespült wird. Ne?
Tja, mittlerweile irgendwie, keine Ahnung, ob das noch so ist, ob es noch Subkulturen gibt.
Das sagt man bei jedem Jahrzehnt.
Ist das so?
Das sagt man irgendwie bei jedem Jahrzehnt und so 10 Jahre später kannst du dann gucken, ah, okay.
Na und was war jetzt der Style der 2000er?
Style der 2000er, also ist für mich geprägt vom Aufstieg des Hip-Hop.
Ach, auch schon?
Ja, also in den richtigen Mainstream.
Weil hätte ich gesagt, das ist so wirklich 1:1 halt so Elektropop, Dance-Pop irgendwie, so die 2000er, so Richtung Kylie Minogue fällt mir da ein. So
ja gut, das ist so. Ja, also den Pop, den gibt es seit ABBA ja immer irgendwie. Ne? Und der Pop ist halt ja, wie so eine Krone, die da auf den Zahn setzt. Ne? Der Pop, der setzt sich auf ein Metal, der Pop setzt sich auf einen Hardrock, der Pop setzt sich auf ein Elektro und der Pop setzt sich auch auf einen Hip-Hop. Also Pop ist Hip-Hop. Ja eigentlich immer nur Hip-Hop. Hip-Hop. Gibt's das?
Ich habe das noch nie gehört, aber es ist ein guter Punkt, ey.
Ist ein gutes Wort, ne? Hast du auf jeden Fall hier mit dieser Serie, obwohl ich werde es rausschneiden und für mich eintragen lassen, den Begriff. Nee, der Pop ist ja eigentlich eher so eine Modifikation, so ein Tuning einer bestimmten Musikrichtung, die das Ganze massenkompatibel und leicht konsumierbar macht.
Aber also ich meine, wenn man das aber aus der Warte betrachtet, dann müsste man ja eigentlich sagen, dass, also würdest du wirklich sagen, die 2000er sind durch den Hip-Hop kulturell beeinflusst?
Durch den Aufstieg des
ja? Hip-Hop, ja, hätte ich schon. Und die 2010er dann entsprechend auch?
Ja, schon.
Und die 2020er dann vermutlich auch?
Ja,
sprich, dann es wird nie wieder etwas anderes als Hip-Hop geben, denn es hat sich durchgesetzt und alles andere weggebissen. Weil es nämlich auch auf den Algorithmen basierend ganz gut sich macht.
Ja, also erstens das, aber es wird sich auch aus der Musik was komplett anderes rauskristallisieren. Ne? Und wenn du dir zumindest die milliardenschweren Hip-Hop-Seller anguckst oder so, die sind ja mittlerweile auch komplett im Pop und Soul versumpft oder irgendwie, das ist ja alles nur noch Easy-Listening-Musik, also da klingt ja keiner mehr wie Run-DMC oder wie Cypress Hill oder irgendwie sowas, das ist ja ein anderer Hip-Hop,
aber genau,
als wenn du heute Drake hörst oder
also ich hätte jetzt sowas. Eher gesagt, irgendwie die 90er sind so das Jahrzehnt des Hip-Hop so und dann die 2000er vielleicht eher Richtung Rap. Also dass man wirklich diese Kultur, dieses ganze Drumherum des Hip-Hops in den 90ern hatte und sich das dann aber ganz stark verändert hat und dann in den 2000ern eben so eine Art Bruch kam. Also gut, dass wir philosophieren jetzt über was, wo wir überhaupt nicht drinstecken.
Also das ist für mich wie der Unterschied von Metal und Hardrock oder sowas. Ne? Also
aber das, ja gut, Rap. Aber das finde ich schon relevant.
Für mich
relevant.
Ist das ein Stück, ja, ist ein relevanter Unterschied, aber ich sehe das trotzdem als eine Entwicklung an. Für mich kein Unterschied. Im großen Ganzen. Also da ist meine Brennweite, die differenziert da nicht so sehr. Ne? Bin ich auch gar nicht in der Lage dazu.
Der große Observer.
Ja, also
blickt hinab auf das Geschehen der Welt und sagt, ah, diese Unterschiede, die nimmt mein großes überwachendes Auge gar nicht mehr wahr.
Ja, der Ozean ist kein Springbrunnen, hat Johann Sebastian Bach mal gesagt.
Warum? Also warum merkst du dir das?
Weil das ein sehr, sehr schöner Satz ist für die Frage, warum hast du nicht hier so einen herausragenden Erfolg oder irgendwie, sondern da hat halt Bach gesagt, die Größe, die mir innewohnt, die lässt sich überhaupt nicht in der Höhe ermessen.
Das ist der Wow, das ist
diese
schon,
Größe.
Das ist ne? schon der Kontext.
Deshalb ist der Ozean natürlich mehr als ein Springbrunnen.
Bach wäre auch ein guter Rapper geworden, meine Güte.
Bach, meinst du?
Das, ja, das christlicher. Das ist eine Punchline, Alter. Ja, der ist ja auch nur christlich. Also weiß ich nicht, ist das nicht auch irgendwie so ein gesellschaftliches Umfeld gewesen, um Inhalte zu vertreiben, also ich meine, eine Anstellungssituation, ne? Also dass du ja irgendwo auch angestellt sein musst, um finanziell
ja, abgesichert absolut, zu sein. Ja, absolut. So. Also ich habe trotzdem keinen Zweifel dran, dass Bach ein durch und durch frommer Mensch war. Ne? Also sonst kannst du mit so einer Ehrfurcht, kannst du ansonsten gar nicht mit so einer Gottesfurcht, kannst du sonst gar nicht so eine Kunst erschaffen. Aber es ist natürlich auch von Bach überliefert, dass er irgendwelche Motetten oder so kleine Sächelchen, die er da mal für irgendwelche Anlässe geschrieben hat oder so, die hast du dann auch wieder in Kirchenmusik wiedergefunden oder in weltlicher Musik, weil es ihm halt einfach zu schade war, bestimmte Werke nur für einen einmaligen ja. Anlass rauszuhauen. Ne? Also da hat er schon relativ weltlich gedacht, aber ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Aber dass er gottesfürchtig und grundauf fromm war, da habe ich keine
Zweifel. Nee, also bei Bach glaube ich tatsächlich auch nicht, aber so generell in dieser Zeit würde ich schon sagen, dass genau wie bei Kultur, also bildender Kunst des Mittelalters, ja, also wo du ja im Endeffekt überall nur Jesus und das Jesuskind und Maria und irgendwelche Szenen aus der Bibel dargestellt siehst, irgendwer musste das ja bezahlen. So, und wer hatte das Geld, wer hatte den Einfluss? Das sind dann eben meistens kirchliche Träger gewesen.
Ja, ja, natürlich, klar, aber da war ja, da hast du ja jemanden, der dir einen Jesus an die Wand, wie sagt man da, freskiert, keine Ahnung, ein Fresko irgendwo hinballert. Den hast du ja gemietet wie ein Fußbodenleger, ne? Oder ein Glaser oder irgendwie sowas. Das war ja stinknormales Handwerkertum. Da war ja noch kein künstlerischer Anspruch dahinter. Ging ja dann wirklich erst Ausgang des Mittelalters so los, dass sich da Leute wie Jan van Eyck oder so gewagt haben, einen Namen auf ein Bild zu schreiben, ne? Oder sogar seinen Namen in die Bilder mit einzubetten oder so.
Oder sich selbst.
Solche Regungen, also das so aus dem Handwerkertum ist das ja erst relativ spät erwacht, die bildende Kunst. Ne?
Ich war ja letztens im Louvre und das Bild, das mich am meisten beeindruckt hat, weil ich auch überrascht war, es mal in echt zu sehen, war das Pandemonium.
Mhm.
Hattet ihr das schon mal verwendet? War das bei euch bei irgendeinem Single-Auskopplung?
Das hängt über so einer Kaminsituation da im Louvre, glaube ich, ne?
In so einem Nebenzimmer, in diesem
Trakt. Genau, kleinen grünlichen Raum. Ja, ich kann mich dran erinnern. Nee, aber es ist natürlich schon von vielen Bands benutzt worden. Ist schon ein krasses Bild.
Von John Martin war das.
Auf jeden Fall.
Pandemonium. Aus dem Jahr 1841, also schon ziemlich modern, was man allerdings auch daran sieht, also es könnte auch ein zeitgenössischer Künstler sein, würde ich sagen. Und das, was am beeindruckt, also von der Geschichte her, der Teufel versammelt sozusagen seine Dämonenheere. Und dementsprechend ist es ein sehr höllisches Abbild, entsprechend auch viel Lava zu sehen. Und das, was ich am beeindruckendsten an dem Bild finde, ist natürlich scheiße, in einem Podcast über Bilder zu sprechen. Aber falls ihr das mal googeln solltet jetzt im Zuge dessen. Das Geilste daran ist die Beleuchtungssituation dieses Heerführers, sage ich jetzt mal. Also, dass der von unten beschienen wird durch den Abglanz dieser Lava-Zungen.
Hm.
Also, ganz beeindruckendes Bild, ja. Also, scheiß mal auf Mona Lisa oder so. Das ist the real shit. Das ist the real shit.
Ja. Also für mich ist die Real Shit im Louvre von Ball Throwers The Fourth Crusade, das Original, was da hängt, der Einzug der Kreuzfahrer in Konstantinopel.
Das war von
Delacroix.
Delacroix. Der hatte das gemalt, ne?
Genau.
Also auch grundsätzlich ganz beeindruckender Künstler, ist einer der größten, also der größte französische Künstler, glaube ich auch, ne? Der hat ja auch den Sturm auf die Bastille gemalt und glaube, also der ist ja französisches Nationalheiligtum.
Ja, absolut. Krasses Bild. Und das mal so in echt zu sehen, ist halt viel, viel, noch viel, viel größer als so ein Plattencover.
Ne? Vor allem, wie riesig. Das sind ja wirklich Monumentalwerke, die da also ausschließlich gemalt worden sind. Hier auch beispielsweise aus der Göttlichen Komödie quasi Dante und Vergil auf der Überquerung des Styx oder
also
das Floß der Medusa.
Ja, das ist halt das Krasse im Louvre. Ne? Da hängen Bilder in der Ecke, die werden in jedem anderen Museum in Europa wahrscheinlich, also jetzt mal vom Prado abgesehen oder National Gallery. Ja, cool.
Ne? Ich hab's natürlich auch fotografiert. Ne?
Die wären da die Leitobjekte, ne? Und man würde da mit die komplette Museumsführung würde dich auf dieses Highlight-Bild hinführen. Die hängen da im Louvre irgendwo in einer dunklen Ecke, weil die Qualität der Exponate dort ist unfassbar.
Ich wusste beispielsweise nicht, dass es noch weitere relevante Werke von Füssli gab. Der Nachtmahr, den kennt ihr ja auch. Aber im Louvre hingen auch noch andere Füssli-Bilder. Also das war schon schön, muss ich sagen. Ne? Also fernab des Hypes.
Ja, also manchmal ist ein Hype auch berechtigt. Und im Louvre auf jeden Fall. Also da kann man sich schon ein paar Wochen aufhalten. Kunst in sich aufsaugen.
Und ein Bild, das wollte ich dir mal zeigen, aus kunstwissenschaftlicher Perspektive. Kennst du das Narrenschiff?
Das Narrenschiff ist doch eigentlich, ich kenne das nur von Brand aus, was weiß ich, 1400, schlag mich tot oder irgendwie sowas, hat er doch mal so ein Spottbuch geschrieben über die neue Zeit. und hat beschrieben, wie da Jünglinge sich die Haare grausig färben und die Pampe, die Köpfe aus dem Fenster hängen mit der stinkenden Brühe. Also hat sich quasi über die moderne Jugend lustig gemacht. Also das sagt mir Brandt, das Narrenschiff. Aber
das zeig's mir also mal. Also das passt tatsächlich auch in die Zeit, das ist von 1515.
Na komm. Vielleicht ist das davon sogar, beeinflusst. Das Bild kenne ich nicht. Nee.
Das ist aber tatsächlich auch eher eine Kritik an der Ständegesellschaft, mehr oder weniger gewesen.
Aber also die, wie soll ich sagen, ne, jetzt mit meinem beschränkten kunstgeschichtlichen Wissen von vor 1500 noch was, sah das noch ganz schön nach 1400 noch was aus, das Bild jetzt gerade.
Ja, aber also es ist auf 1516 datiert. Da ich kein Französisch kann, kann es aber sein, dass sie sich dessen unsicher sind, ob es 1450 oder 1516 ist. Also ich zeige dir das mal ganz kurz, weil ich bin ja dann auch so, ich fotografiere dann.
Ach hier, ich habe mal gerade geschaut, das Narrenschiff war 1494 gedruckt, war das erfolgreichste deutschsprachige Buch vor der Reformation.
Mir sagte das nämlich auch was und ich wusste nicht mehr warum. Und deswegen habe ich das fotografiert und wollte dich mal fragen, ob du dich mit dem Narrenschiff als
Motiv, wenn du dich
oder so auskennst.
Ja, an der Schwelle zur Renaissance, ne, diese ganzen Ständekonflikte und Generationenkonflikte, die da ausgebrochen sind, beschäftigst, da stößt du unweigerlich aufs Narrenschiff.
Ja, interessant. Also dann ist das wirklich eine Trope sozusagen, die in der Zeit sich großer Beliebtheit erfreute.
Wo waren wir denn stehen
geblieben? Ja, wir waren im Louvre stehen geblieben. Und wie es halt im Louvre so gang und gäbe ist, verläuft man sich halt.
Ja, man verläuft
sich so. Wir haben uns verlaufen, Mike. Weißt du, wer sich auch verlaufen hat?
Nee.
Rezo hat sich verlaufen.
Oh, was ist denn mit dem? Von dem habe ich lange nichts mehr gehört.
Das stimmt, ist ein bisschen ruhiger.
Seitdem der kein HSB-Merch mehr trägt, irgendwie geht es ein bisschen.
Ach, Rezo hat HSB-Merch getragen?
Also ich glaube damals, ja, der hat immer solche Klamotten an. Also wir haben jedenfalls ständig Leute Bilder mit ihm, mit HSB-Merch geschickt. Ich glaube damals, als er, wen hat er da so fertig gemacht? Die CDU? Da hat er einen Architekt.
Ja, Architekt hat er. Leider kein Heaven Shall Burn.
Oh, ist egal. Ist auch eine coole Band.
Boah, das wäre natürlich, Architekt auf jeden Fall. Tatsächlich hängt es mit dieser letzten Sendung von Jan Böhmermann zusammen, beziehungsweise das Thema ist schon länger auf dem Tableau. Und zwar geht es um Nahrungsergänzungsmittel, um genau zu sein, um More Nutrition. Und die ganze Firma.
Was für eine Nutrition?
More Nutrition.
Das ist eine Firma.
Ja, das ist eine Firma. Okay. So, wo er ein sehr, also eigentlich das deutsche Werbegesicht ist, glaube ich. Also ist eine wirklich sehr intensive Werbekooperation. Mhm. Und sowohl einer der Mitbegründer dieser Unternehmung steht heftigst in der Kritik, als auch eben gewisse Produkte. Und da gab es jetzt einen Beitrag von Böhmermann am Wochenende und dazu noch weitere Recherchen der Öffentlich-Rechtlichen. Und da ist natürlich jetzt echt so ein, also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich beobachte das natürlich auch so ein bisschen, wie man mit so einer Situation da jetzt umgeht. Ne? Also ich hatte ihm auch schon mal ein Gespräch geführt, weil ich mal ein Video über Zucker gemacht hatte. Und da ging es auch um Nahrungsergänzungsmittel und ganz konkret um Studien über Sucralose. Und die Studiensituation ist noch nicht so eindeutig, dass man sagen kann, es ist schlecht, wenn es in einem Produkt drin ist, oder es ist nicht schlecht. Mhm. Es gibt Indizien, aber es gibt noch keine Studien, wo man sagen kann, okay, das ist der hundertprozentige Beweis. So nach allem, was jetzt auch gab, glaube ich, nochmal so ein Statement, das er der recherchierenden Redaktion da geschickt hat, was ich daraus gelesen habe, war nach wie vor, dass er sagt, ja, wie gesagt, diese Studie sagt das, meine Studien sagen das. Mhm. Also ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr schwierig in meinem Arbeitsumfeld. Ich will das eigentlich nur mal kurz loswerden, da auch langfristig irgendwie über Wasser zu bleiben, was eben diese Kooperation angeht, was quasi das Finanzierungsmodell angeht. Denn also mein Dafürhalten ist es generell einfach nichts, was man machen sollte, etwas bewerben, was der Mensch sich in den Körper tut, so an sein Publikum. Das ist für mich irgendwie so die Linie. Mhm. Aber wenn man sich so grundsätzlich anschaut, was es ansonsten noch so da draußen gibt, irgendwann hat man ja alles mal beworben. Ne? Also man kriegt ja nicht jeden Deal immer wieder. Hm. Irgendwann ist man ja mal durch. Und dann muss man irgendwann zu den Produkten übergehen, die vielleicht nicht mehr ganz so cool sind. Und wie geht es dann weiter?
Ja, es ist eine interessante Frage. Also ist auch, meine Mitleid hat niemand irgendwie verdient, aber ich finde es halt schade, dass jemand, also mir grundsätzlich so sympathisch ist wie Rezo, dass er da jetzt solche Schwierigkeiten hat. Aber das ist natürlich bei seiner Größe, schauen die Leute natürlich auch mit der Lupe hin, ne? Weil da natürlich geäußerte Kritik, an der eventuell sogar was dran sein könnte oder zumindest ein Diskussionsgegenstand besteht, der färbt natürlich auch immer auf den Diskutierenden die Größe desjenigen, der kritisiert wird, ab. Ne? Das ist ja eine absolute Grundregel in sozialen und in allen Medien. Ja, je weiter oben man dann steht, umso größer wird natürlich das Sperrfeuer und umso genauer gucken die Leute da mit der Lupe. Ne? Also es ist halt, es gibt da draußen auch tausende andere Leute, die wahrscheinlich bei ihrer Doktorarbeit beschissen haben. Ne? Aber wenn du Bundesverteidigungsminister ja. bist oder so, dann guckt vielleicht jemand doch etwas genauer hin und du bist dann deinen Job los. Von und zu Gutenberg zum Beispiel als Stichwort. Also das ist schon ein kleiner Malus, der da mit Prominenz eben mitkommt. Ne? Was natürlich nicht an der Diskussionswürdigkeit etwas ändert von bestimmten Aspekten. Aber klar, das ist bei Werbung immer so, du lässt dich da auf jemanden ein, von dem du eigentlich gar nicht so viel weißt. Deshalb, also ich kenne viele Prominente, die entweder gar keine Werbung machen oder dann wirklich nur Werbung für Sachen, zu denen sie einen ganz, ganz starken Bezug haben und mit denen sie absolut verbandelt und von denen sie selber völlig komplett überzeugt sind, ne? Weil sonst kommt es immer ein bisschen rüber, so wie, ja. wie Krusty der Clown bei den Simpsons, ne? Der den Leuten allen Scheiß irgendwie andreht und selber, also weißt du, so Sekt statt Selters.
Ich bin tatsächlich überrascht, dass so ein Konzept für viele zu funktionieren scheint. Also, dass man tatsächlich alles Mögliche bewirbt und das dann auch noch verkauft, weil im Endeffekt, also in unserem Business ist ja so, du musst ja auch quasi nachweisen, dass diese Sales passieren, ansonsten kriegst du ja weniger Kohle, also du kriegst ja nicht einfach so Kohle und am Ende ist das Ergebnis scheiße, ja. Also zumindest bei einer Wiederholung einer solchen Kooperation.
Ja, eine Steigerung davon ist ja noch einerseits eine Steigerung, andererseits eine Abmilderung, ne? So wie du es machst. Du bewirbst ja auch eigene Produkte. Ne?
Das ist dann,
da weißt du, was gehauen und gestochen ist, hast da viel mehr Kontrolle darüber. So das Eskalationspotenzial ist, wie soll man sagen, liegt komplett in deinen Händen. Ne? Wenn du es Fairtrade verkaufst und nicht Fairtrade herstellst, weißt du um die Risiken bei einem Zulieferer oder bei jemandem, für den du nur dein Gesicht oder deinen Arsch hinhältst, würdest du das eben nicht wissen. Es hat auch was mit dem Image der jeweiligen Person zu tun. Ne? Wenn jetzt irgendein Hip-Hop-Typen, was weiß ich, zuckerhaltige, ungesunden Tee für einen dreifachen Preis in einer bunten Dose den Leuten in die Tasche stecken, da wird sich keiner drüber aufregen. Ne? Aber stell dir mal vor, das macht der Gesundheitsernährungsblogger Deutschlands oder sowas. Mhm. Das ist dann schon wieder was anderes.
Ja, ne? Ja, ist halt echt problematisch. Ne? Also du begibst dich, wenn du quasi so einen Inhalt machst, der sehr, wo es um Moral geht, um Wahrheit geht, um Antikorruption, also das im Großen und Ganzen, das sich richtig verhalten geht. Und dann gibt es halt ein Potenzial in jeder mittleren und größeren Skandalsituation, ich sage mal Skandal in Anführungszeichen, weil es noch nicht mal einer sein muss, es muss einfach nur als Skandal verkauft werden, der dir komplett das Genick bricht, weil du ja die Grundlage dieser ganzen Arbeit ist ja, man nimmt dich als moralisch integer wahr. Und das ist dann sofort weg, also deine ganze Base von einer problematischen Sache zerbröselt. Ich meine, das ist ja bei euch jetzt nicht anders. Ihr könnt euch ja eigentlich auch nichts leisten dahingehend.
Ja, also gerade wenn du dich also manche Leute bezeichnen uns ja auch halt mit diesem hässlichen Wort Moralinsauer, ne? Gibt's ja immer, aber wir sind ja schon eine Band, die eindeutige Statements loslässt und auch schon mal den moralischen raushängen lässt und so weiter. Klar kann ich mir nicht leisten, irgendwie privat an einem Schlachthof beteiligt zu sein oder irgendwelche Sachen zu machen, die unserer Agenda widersprechen, aber das ist insofern insofern bis jetzt immer wenig problematisch gewesen, als dass wir keinen geschäftlichen Bereich haben, den wir vom privaten Bereich abtrennen müssen. Ne? Also ich finde Privatalkohol genauso scheiße, wie ich das in der Propaganda der Band finde.
Du bist halt auch einfach Privatmoralin sauert, Gott sei Dank. Ja,
nee, aber was weiß ich, wie viel Werbeangebote wir schon von irgendwelchen Alkoholfirmen oder so bekommen haben oder so. Ne? Da sage ich, ey, nee, mein Vater ist an Alkohol verreckt. Ich habe so viele Freunde durch Alkohol an den Alleebäumen in Ostdeutschland verloren und irgendwas für diesen Scheiß machen wir einfach keine Werbung. Und selbst wer bei uns privat in einer Band Alkohol trinkt, und das auch genießt, ist Konsens, dass wir das zum Beispiel nicht als Werbung nach außen tragen würden. Ne? Und ich könnte zum Beispiel nicht meine politische Meinung über zum Beispiel die Migrationsthematik, ne? Würde ich die im Bandkontext äußern, so wie sie ist. Und stell dir mal vor, ich wäre Verwaltungsrichter und müsste jeden Tag die Abschiebung von drei Leuten in die Wege leiten oder zumindest mein Urteil, ja, das dazu führen wird, absetzen. Ne? Das ist schwierig. Deshalb hat es auch damit zu tun, sich gar nicht in solche Situationen zu begeben und aber dadurch auch auf Chancen zu verzichten.
Ja. Also ich habe ja auch schon Anfragen von so Nahrungsergänzungsmittelherstellern bekommen und die Angebote waren krass gut. Muss man wirklich sagen. Also da fließt viel Geld, weil, glaube ich, die Marge von solchen Produkten auch sehr hoch ist. Du nimmst dir dieses Potenzial halt dann weg. Ne? Und die Frage ist, wieso gibt es eine Wahrnehmung von Influencern, von Personen des öffentlichen Lebens, sage ich jetzt mal, wo das alles keine Rolle spielt, obwohl es ja gleich problematisch ist, und bei denen, die auf andere problematische Sachen hinweisen, geht es dann überhaupt nicht. Also das ist so ein ganz interessanter Reflex. Also ich habe das auch mal, also gab es auch mal so eine Umfrage, dass den Menschen nicht der Lügner am meisten auf den Sack geht, sondern der Mensch, der sich immer für das Recht eingesetzt hat oder für die Wahrheit eingesetzt hat und dann auch der Lüge bezichtigt wird. Mhm. Also es ist quasi besser, die ganze Zeit zu lügen, als die ganze Zeit dagegen zu sein und dann einmal aufzufallen.
Ja, natürlich. Also es entweder komplett eine Rolle spielen oder, wie es ganz viele Künstler und Kulturschaffende machen, in diesem komplett unverbindlichen Mittelmaß rumzuschwimmen, überhaupt keine Stellung zu beziehen, damit du von keiner Seite angegriffen werden kannst und eben nicht unter jemandes Brennglas, sagen wir mal, unter die Böhmermannsche Lupe zu geraten. Und dann kann ja eben nichts passieren, weil es hat dann halt so den Effekt. Ne? Also wenn jetzt hier jemand sowieso rein imagemäßig so den mittelmäßigen Klimbo, der zu nix eine Ahnung hat, von nix zur Ahnung, nix eine Meinung oder irgendwie sowas, was willst du dem irgendeine politische Verfehlung nachweisen oder der hat sich mal mit dem getroffen oder der war mit dem essen oder irgendwas. Es ist doch keine Meldung wert und interessiert keinen. Ne? Aber derjenige, der dich ständig auf irgendwelche Verfehlungen hingewiesen hat, ne, der im Sinne einer Projektion von deiner Seite aus gesehen dir ein schlechtes Gewissen mit Sachen gemacht hat, dich auf irgendwelche Sachen hingewiesen hat, dann auf dem mit dem Finger zeigen zu können und sagen, na ja, guck mal, was ist denn da los? Der hat doch selber und wusste ich schon immer und mach erst mal hier und mach erst mal da und was will der mir überhaupt erzählen? Der soll erst mal, ne? Punkt, Punkt, Punkt.
Und deswegen hassen alle die Grünen.
Deswegen hassen alle die Grünen. Ja, das hatten wir ja auch schon das Thema, ne? Dass du in der Grünen Partei für Verfehlungen an die Medienpranger gestellt und weggezerrt wirst, wo du in der FDP noch nicht mal einen Mandatsposten im Stadtparlament kriegen würdest wahrscheinlich. Das ist einfach so. Ja, klar. Aber das hat ganz viel auch mit der eigenen Bequemlichkeit zu tun, um den an dich gerichteten Weckruf von Leuten zu diskreditieren, damit du weiter schlafen kannst.
Ne? Es ist quasi auch der Reflex beinhaltet auch die Verteidigung der eigenen Position sozusagen, indem man sagt, ah, guck mal, der mich immer in die Bredouille gebracht hat, der ist eigentlich von Anfang an immer im Unrecht gewesen, weil er moralisch ja gar nicht über uns steht und deswegen kann er auch gar nichts beurteilen dahingehend.
Genau, deshalb kann er ja gar nicht recht haben. Ne? Also das weiß ich nicht. Das ist ein großer Satz, der mit dem Zusammenhang auch gar nichts zu tun hat. Aber dieses, was mal aufs Dritte Reich bezogen und später auch auf die DDR, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Mhm. Ne? Also dieser Denkansatz spielt da eine Rolle. Ne? Ja, wenn das nicht hinhauen kann, dann... es kann ja die 1000 richtigen und guten Sachen, die Rezo analysiert hat, ans Licht gebracht hat, den Leuten vermittelt hat und so weiter, ne? Die können ja alle nicht zählen, wenn er da eventuell irgendwie eine, ja, wie soll man sagen, es ist ja nicht mehr als eine Inkonsequenz in seiner moralischen, ja, Integrität vorweist. Ne? Ja. Also, ja, eventuell.
Ja, schwierig. Also ich finde das, ja, ganz schön.
Und krass, das ist das, was man seit dem Mittelalter mit dem schönen deutschen Wort Rufmord umschreibt. Ne? Das ist Rufmord. Du machst jemanden fertig nur durch Verdachtsäußerung. Interessante Entwicklung, habe ich gar nicht so mitbekommen. Also
ist gerade ja relativ, also diese Eskalationsspirale dreht sich schon ein bisschen. Also ist alles ganz schön wild und war so ein Gesprächsthema auf TikTok und so. Mhm. Unter der,
ja,
jüngeren,
gut, also
Gesellschaft.
Dann dauert es ja noch 2-3 Wochen, bevor es in meinem Instagram-Universum ankommt.
Genau, nee, das ist der Punkt. Also es ist jetzt ist es bei Böhmermann angekommen.
Okay.
So, also vielleicht landet es dann irgendwann noch in den Zeitungen oder die Sache beendet sich. Also ich denke nur gerade drüber nach, weil diese Woche muss irgendwo ein Statement von Rezo kommen und ich bin sehr gespannt darauf, was da kommt. Und das werden wir dann sehen. Also Stand jetzt gibt es da noch keine Informationen. Ja.
Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt Werbung für Nahrungsergänzungsmittel machst. Also das ist mir schon, finde ich schon komisch.
Ja, aber, tja.
Aber, wie gesagt, ist auch jedem seine Sache. Ne? Aber überhaupt das Konstrukt eines Nahrungsergänzungsmittels finde ich irgendwie problematisch. Das ist wieder so dieses typische menschliche Denken, dass es zu irgendwas eine Optimierungs- oder Abkürzungsmöglichkeit, ja, gibt. Pille statt ein Apfel, so mal verkürzt irgendwie dargestellt. Ist schwierig.
Mike, ich warte.
Was?
Ich warte auf dich.
Auf mich?
Auf dich.
Auf mich?
Auf den Kunden oder die Kunden der Woche.
Heute haben wir einen Kundenservice, mein Guter.
Ein Kundenservice, so.
Ein Kundenservice, ja. So. Ich muss mal sehen, dass ich das in die verbleibende Zeit reintue, weil das war wirklich ein ereignisreiches Leben.
Oha.
Mir geht es heute um Moshe Chatzakiewicz Jagal.
Das klingt nach eine Geschichte, die irgendwas mit dem Warschauer Getter zu tun hat.
Ganz kurz führt sie uns auch nach Warschau, die Geschichte. Aber nicht ganz, aber ist natürlich bei dem Namen Moshe klar, dass es um eine jüdische Abstammung geht. Moshe ist am 6. Juli 1887 in Peskovatik geboren. Das ist heute Vitebsk in Weißrussland liegt das heute. Damals war es das russische Zarenreich oder russisches Kaiserreich.
Wie war der Nachname nochmal?
Schjagal. Wieso?
Nee, ich überlege nur gerade, weil, also da könnte ich es auch überhaupt nicht richtig zuordnen, welches Land das, also ne, so ein typischer Nachname von irgendwo, nee. Also
ja,
ich habe zuerst
auch
irgendwie direkt so an Polen gedacht, es klang irgendwie nach einem polnischen Namen so, aber dann knapp daneben.
Ja gut, da ist ja das knapp heutige daneben. Weißrussland, ja, auch nicht so weit entfernt, ja, und wir sind ja auch in einem orthodox-jüdischen Milieu, also so eine Arbeiterfamilie, eine jüdische Arbeiterfamilie. Die haben ja auch Jiddisch gesprochen. Mhm. Ne? Also das ist ja jetzt weder russischsprachig noch polnisch irgendwie, sondern die haben halt Jiddisch geredet. Ne? Der Vater, also wirklich ärmliche Verhältnisse. Der Vater hat in einem Heringsdepot gearbeitet. Sein Vater hieß Sachar mit Vornamen, finde ich ganz lustig. Das heißt auf Russisch Zucker.
Ja. Kannst du den Namen bitte nochmal aussprechen?
Schagal.
Schagal.
Ja.
Mit I. Chia.
Da gibt es verschiedene Transkriptionen aus dem Weißrussischen, aus dem Russischen.
Ich habe eine Idee.
Ich glaube, du hast einen Verdacht, da wird sich schon bestätigen.
Ich habe heute habe ich vielleicht mal einen Verdacht. Ich bin gespannt, Mike, ich bin gespannt. Aber also wenn sich das bestätigt, ich habe ansonsten überhaupt keine Ahnung, wie dieser Lebensweg verläuft. Ich glaube, das wird sehr spannend.
Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Naja, dann werden wir mal sehen. Lustig ist, also das heißt lustig, aber für die damalige Zeit bezeichnend, die Mutter, die hat die städtische Schule bestochen, dass ihr jüdischer Sohn dort auf die Schule gehen kann. nach okay. dem jüdischen, ja, so eine Art Kindergarten oder sowas gibt es da in diesen Gemeinden. Also die Gemeinde, in der er gelebt hat, da war auch die Hälfte der Bevölkerung jüdisch. Und deshalb hat er aber die städtische Schule besucht. Dann ja, hat er Gesangs- und Violinunterricht gehabt, war also schon so ein bisschen künstlerisch tätig. Und hat dann nach dem Schulabschluss dort, also das wird jetzt nicht mehr als eine Volksschule oder sowas gewesen sein, dann hat er Mal- und Zeichenunterricht genommen. Bei jemandem, der an der Petersburger Kunstakademie studiert hat, also schon relativ fundiert. Und da ist im Winter 1906, 1907 selber nach St. Petersburg gezogen. Also damals, da brauchte man als jüdischer Mitbürger brauchte man noch eine extra Genehmigung, um nach St. Petersburg.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie sah es da eigentlich in Russland aus diesbezüglich mit Möglichkeiten? Und
ja, das war schon sehr auf die jüdische Community beschränkt zu der Zeit, also so wie ich es wahrnehme. Ich bin da natürlich kein Experte dafür, aber wenn man da so seine Gegend verlassen wollte, dann wurde das schon staatlich kontrolliert. Mhm. Ne? Er hat dort mit einem Kumpel zusammen eine Aufnahmeprüfung an der Kunstakademie in St. Petersburg gemacht. Natürlich sehr, sehr renommiertes Institut dort, aber das hat er nicht bestanden. Ne? Ist dann bei der Kaiserlichen Gesellschaft zur Förderung der Künste hat er dann weiter eine Ausbildung angefangen.
Klingt ja aber auch ganz gut renommiert, möchte ich jetzt mal sagen.
Ja, ist so ein Institut, das glaube ich der Zar selber irgendwie einrichten lassen. Und wurde da eigentlich gefördert. Hat dann noch weitere Malschulen dadurch laufen. Auch während der Zeit ist er da schon mit der neueren Malerei, also ja, so die Anfänge der Moderne, wie wir sie kennen, so in Berührung geraten.
In Russland. Dann, Anfang des,
in Russland,
Anfang ja, des 20. Jahrhunderts.
Mhm. In Russland. Mhm.
Interessant.
Ne? Also musste ja, also der Name taucht nachher auch noch auf, aber zum Beispiel so große Maler wie Malevich oder so, die waren da natürlich auch unterwegs, dann etwas später. Aber da war schon moderne Kunst am Start. Dann gab es so einen kleinen Wink des Schicksals, weil von seinen ersten Bildern hat er es irgendwie geschafft, zwei Bilder zu verkaufen und auch ein kleines Stipendium irgendwie zu erreichen. Und davon hat er eine Reise nach Paris gemacht, 1910. Ne, und das
da war es in Paris bestimmt noch nicht scheiße.
Da war es 1910, war es in Paris, wird es bald scheiße, aber war glaube ich, noch alles, ganz gut. Ja, und da hat er so seinen ersten Schritt ins richtige künstlerische Leben gemacht, ne? Mit so einem kleinen, mit einem kleinen Atelier. Und es gab da auch eine ganz große russische Community von Künstlern, ne? Die sich da so gegenseitig geholfen haben. Dann hat er... Habe ich in der Biografie gelesen, den Satz fand ich nur so gut. Er hat mit Aktstudien begonnen und hat dort auch oft am Abendakt an irgendwelchen Akademien teilgenommen. Da schmunzeln Leute immer, wenn sie so Abendakt hören und stellen sich davor, dass man da so als männlicher Student abends hingeht und sich mal eine nackige Frau anguckt oder irgendwie. Aber Abendakt ist halt einfach ein künstlerisches Kommunikationsforum, in dem man auch Akt malen lernen kann, aber in dem Künstler sich vor allem austauschen sollen und neue Techniken und sowas
da kennenlernen sollen. Die Leute immer, sag mal, hast du die Geschichte schon jemand anders erzählt?
Na, ich kann mich nur daran erinnern, wenn innerhalb meiner kulturgeschichtlichen Ausbildung, wenn da mal das Wort Abendakt auftauchte, dass da alle immer so, was soll ich mir unter einem Abendakt vorstellen?
Ach so, das ist ein offizieller Begriff für
Das ist ein Abendakt, also ich verstehe das so, Abendakt ist so eine Art, ja, also sowas wie ein Curriculum oder ein Seminar oder irgendwie sowas, das ist einfach so ein Format, in dem Künstler sich neue Fähigkeiten und Sichtweisen und Meinungen aneignen können, indem sie damit anders. Also kannst du ja mal in irgendwelche Kunstschulen schauen oder so, was da für Abendakte stattfinden. Ja, egal.
Ich habe das Gefühl, an Giebichenstein finden permanent Akte statt.
Giebichenstein gibt es auch Abendakt, ja. Gibt es dort auch als Veranstaltung. Da musst du allerdings erst mal hinkommen. Die sieben ganz schön aus. Ich möchte nicht wissen, wie viele große Künstler die schon abgelehnt haben in ihrem Aufnahmeverfahren. Na, ist egal.
Also ich habe auf jeden Fall schon von einigen Künstlern, also so in einigen Künstlerbiografien gelesen, hat es nicht nach Giebichenstein geschafft.
Ja.
Das ist tatsächlich mal was richtig Renommiertes in Halle.
Ja, aber das ist ja im Prinzip das Gleiche wie große Musikschulen oder irgendwie. Ne? Dort werden wahrscheinlich eher, wie soll man sagen, Designer und Interpreten hergestellt als große eigenständige Künstlerpersönlichkeiten. Ja. Aber ist ja auch okay, ne? Weil den Leuten, die da welche ablehnen, denen ist ja bewusst, wenn jemand so ein großer Künstler ist, geht da auch sein Weg ohne Burg
Giebichenstein. Punkt 1. Ne? Und Punkt 2 hatten wir es ja gerade mit den Visionären und denen, die dann einfach auf der Welle mitreiten. Ne? Und die einen werden halt dort produziert und die anderen müssen sowieso ihren eigenen Weg gehen. So, Entschuldigung, ich möchte die nicht immer aufhalten.
Ja, also wir befinden uns jetzt so ungefähr im Jahr 1912. Ne? Dann hat er seine Lebensverhältnisse ein bisschen noch mehr geordnet, ist dann in ein noch größeres Atelier gezogen und ist dann es ist wirklich mitten in der Bohème von Paris unterwegs. Ne? Schriftsteller, Maler, ist dort eben sein Freundeskreis. Musst du dir natürlich vorstellen, er kommt aus dem zaristischen Russland und nimmt das dort so wahr. Das war für den eine komplette Freiheitsexplosion. Ne? Der hat dort allein gelebt und hat halt tagsüber sich wirklich, also alle Museen abgegrast, alles in sich aufgesogen, was man da erreichen konnte. Ne? Hat er das erste Mal die Bilder von Van Gogh und Gauguin gesehen im Louvre. Matisse hat ihn ganz besonders beeindruckt. Hat da erste kleine Ausstellungen, an denen er da teilnimmt und muss ja auch diese Zeit da vorstellen. Ne? Also da sind in Paris also die Fauvisten unterwegs und dann die ersten Kubisten. Ich weiß nicht, weißt du, was Fauvisten sind?
Nee, Fauvisten kenne ich nicht, tatsächlich.
Naja, das ist auch so eine Proto-Masse der künstlerischen Moderne. Ne? Mhm. Also so Matisse oder so könnte man dazu zählen. Oder zählt man dazu?
Das ist halt alles nicht mein Ding, ne? Da kenne ich mich
künstlerische. Das, ja. Und über die Zeit sagt er halt später auch, also das hätte mir keine Akademie geben können, was ich da irgendwie gelernt hat. Ne? Das ist wirklich grenzenlose Freiheit. Ne? Er freundet sich so ein bisschen mit dem Kubismus an, sagt später darüber, das ist die Sprache, wo ich die Magie der Welt ausdrücken konnte, so im Kubismus. Das fand ich ganz interessant, weil da so ein naturwissenschaftliches Verständnis vom Erfassen der Welt rauskommt. Dabei. Ne? Also das ergibt irgendwie Sinn. Einer seiner Freunde war jemand namens Guillaume Apollinaire. Der hat mir nichts gesagt, aber der war sehr, sehr wichtig in seinem Leben, weil der hat beim Anblick seiner Bilder das erste Mal das Wort surnaturell benutzt und was später dann zu surreal wurde. Ne? Also jemand, der den Begriff surreal entscheidend geprägt hat, war dieser Apollinaire. Und der hat, als er da Meusches Bilder gesehen hat, kam so auf diese Wortschöpfung. Ne? Also um so zu begreifen, was sich da schon an künstlerischem Ausdruck andeutet. Dann über seinen Freund Apollinaire hat er dann einen Berliner Kunsthändler kennengelernt und hatte dann auch an ersten Ausstellungen in Berlin mit einigen Werken teilgenommen.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, Mike?
Ja.
Ist das denn alles so entspannt dann abgelaufen? Gab es da keine Probleme irgendwie? Oder hatte der immer genug Geld, weil er immer gut verkauft hat? Also hat das von Anfang an funktioniert für ihn?
Ja, also ich stelle mir das so vor, also wenn man, ich habe da wirklich auch schon ein, zwei Bücher über die Biografie gelesen, weil es ein sehr interessanter Mann ist. Zu der Zeit, also ich würde es so einordnen, das ist noch so ein künstlerischer, ja, ein Lone Wolf, der aber dort im Rudel auch stattfindet, ne? Innerhalb dieser Bohème. Was braucht der groß zum Leben? Ne? Ja. Vielleicht ein paar Zigaretten, ein bisschen was zu essen, ein Atelier hat er, eine Flasche Wein kriegt er von seinen Kumpels irgendwie da in Paris. Also da brauchst du auch nicht mehr als im Friedrichshain der 90er Jahre oder so zum Überleben. Ne? Da hat er keine Familie, die er irgendwie ernähren muss und so weiter. Also das ist noch relativ, deshalb geht das alles relativ entspannt ab. Aber wie gesagt, wir waren eben im Jahr 1912, ne? Ich erzähle jetzt vom Frühjahr 1914, da hat er seine erste Einzelausstellung in Berlin gehabt und 1914 ist klar, was dann kommt. Ne? Also kommt es natürlich in Europa, dann deutet sich da die Urkatastrophe ab. zu dieser Einzelausstellung fährt er auch nach Berlin, ist dort anwesend und weil er da einmal in Berlin ist, beschließt er eben auch zu Hause seine Verlobte, die Frau Rosenfeld, zu besuchen und auch seine Familie in Vitebsk. Und während er dort in Russland ist, bricht der Erste Weltkrieg aus und die Grenzen sind geschlossen. Ne? Und mit einmal
ist das scheiße. Was für ein Scheiß-Timing, ey. Und dann auch noch in Russland. Ach du Scheiße.
Komplettes Scheiß-Timing, ja. Und da ist er für ihn noch relativ günstig, da dort die jüdische Community seine Familie hat und so weiter. Ne? Also wird da schon aufgefangen, heiratet dort auch seine Verlobte und zieht dann 1915 nach St. Petersburg, mittlerweile heißt es Petrograd. Ja, und um dem Militärdienst zu entgehen,
wollte ich gerade sagen, da kam
macht er so einen Alibi-Job da so in der Kriegswirtschaft, so bei so einer Dienststelle, so eine, ja, nicht so eine Art Ersatzdienst, aber was halt an der Heimatfront für das Wehrwesen wichtig ist. Ja, sind wir 1915, dann geht es natürlich in Russland dann weiter. Februarrevolution 1917, die nächsten Weltereignisse dann, wo der Zar weggefegt wird, ne? Dann Oktoberrevolution, auch 1917, was natürlich Weltgeschichte ist, inmitten, in der er da steht. Und da ist von den Idealen eigentlich dieser Revolution schon begeistert und will da auch seinen Teil dazu beisteuern.
Also er bleibt auch aus eigener Überzeugung in Russland dann.
Zu der Zeit dann wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie die Ausreisesituation dann zu der Zeit da ist, 1917. Wahrscheinlich wäre es irgendwie ähnlich gegangen. Manchmal begeistert man sich ja auch für das, was die einzige Alternative ist. Mhm. Ne? Da entwickelt er ein Konzept für eine Kunstschule. Mhm. Und das stellt er dem damaligen Kulturminister, der von Lenin eingesetzt wurde, vor. Den kennt er noch aus früheren Pariser Künstlerzeiten, ist so eine alte Connection irgendwie und der findet das okay und dann kann er dort in Vitebsk eine Kunstakademie aufmachen. Dort gelingt es ihm auch zum Beispiel den Malevich als Lehrer zu gewinnen. Ne? Also ich weiß nicht, sagt der Name dir was? Das ist der mit diesem berühmten schwarzen Quadrat, was natürlich epochemachend ist für die moderne Kunst, wo heute sich immer noch jeder dran stößt an der abstrakten Kunst, was das denn sein soll. Aber zu der Zeit auf die Idee zu kommen, ein schwarzes Quadrat als Kunst abzugeben, ist schon revolutionär. Er gerät dort mit dem Staat nicht in Konflikt, im Gegenteil. So 1919 nimmt er an der ersten staatlichen Ausstellung revolutionärer Kunst teil. Und die sowjetische Regierung, die erwirbt dann auch ein paar Bilder von ihm. Ne? Ach. Das Ganze wird dann aber, dreht sich dann so langsam, weil er sich halt nicht völlig vereinnahmen lässt. Und wenn man so diese sozialistische Kunstdoktrin, mit der habe ich mich ja lange befasst, auch in meiner Doktorarbeit, ne, die sozialistische Kunstdoktrin, also zur damaligen Zeit wurde halt von der Führung Lenin, später Stalin und so. Sowieso wurden Künstler wirklich nur danach eingeteilt, wie sie halt für den Machterhalt und für den Revolutionsausbau irgendwie nützlich waren. Ne? Und da war Moishe nicht so ganz vorn dran. Deshalb gingen dann auch die Aufträge zurück. Und so langsam wurde es dann schon ungemütlich. Ne? Da war dann, hat sich dann auch in der Kunstakademie mit dem Malevich überworfen, der mittlerweile schon relativ große, auch kulturpolitische Macht hatte und ihn da kurz hielt. Und hat dann deshalb dort aufgehört in der Kunstakademie und war dann einfach Zeichenlehrer in einer Kriegskolonie 1921.
Was ist eine Kriegskolonie?
Kriegsweisenkolonie.
Eine Kriegsweisenkolonie.
Ach ja, so. Also ich stelle mir das wie ein Kinderheim für Kriegsweisen vor.
Oh, krass. Also das ist ja schon ein gesellschaftliches Abstellgleis, ne?
Ja, ja,
wo absolut. Da deshalb, verfrachtet wurde.
Als es dann irgendwie möglich ist, es für ihn auch immer irgendwie enger wird, ne? Weil diese kulturpolitischen Fesseln, die werden ja zur Lenin-Zeit da immer mehr angezogen, immer mehr behördliche Drangsalierung, geht er dann 1922 mit seiner Familie nach Berlin, ne? Und weiß halt wirklich überhaupt nicht, was ihn dort erwartet. Ja, relativ ärmliche Verhältnisse, hat aber noch ein Ass im Ärmel, weil den Kunsthändler, den er damals in Berlin kennengelernt hat,
ja, die Connection.
Der hatte Bilder zurückgelassen in Berlin. Und die hatte der Kunsthändler, also Herr Walden, ein sehr, sehr lauterer Mann scheinbar, verkauft und auf ein extra Konto für ihn eingezahlt.
Ohne dass er das wusste?
Das weiß ich nicht, ob die darüber korrespondiert haben, aber hätte er ja eigentlich nicht machen müssen. Ne? Also fand ich schon eine noble Geste irgendwie und deshalb hat er dort seine Bilder gehabt. Das Geld wurde auf ein extra Konto eingezahlt, aber guck mal auf die Jahreszahl, ne? Hat natürlich das ganze Geld in der Inflation verloren. Das Scheiße, war nichts mehr wert. Darauf hat er geklagt bei einem Gericht. Und das ist aus heutiger Sicht relativ unvorstellbar für mich, wie das damals lief. Also so fit bin ich in Rechtsgeschichte auch nicht. Aber das Gericht hat tatsächlich einige Bilder von ihm zurückgekauft und ihm das Geld gegeben dann. Keine Ahnung. Müsste man mal nachforschen, wie so ein Gerichtsbeschluss aussieht.
Aber da sind wir wieder bei dem Glück, dass er scheinbar irgendjemand gefunden hat, der das so durchgefunken hat.
Wahrscheinlich hat ihm der Richter leid getan oder es gab auch Anweisungen, das so zu machen oder ich weiß es nicht. Also es war sicherlich kein Einzelproblem, was damals zu Inflationszeiten stattgefunden hat, dass ein Künstler ein Bild verkauft hat und das natürlich viel mehr wert ist als das Geld, was er in dem Moment dann in der Hand gehalten hat. Das ist ja quasi beim Rüberreichen auf dem Ladentisch um Millionen entwertet worden, ne, in der Inflation und Hyperinflation. Naja, er ist dann 23 ist er dann wieder nach Paris gegangen. Ja, also da war die Berliner Zeit vorbei. Dort hat er auch durch seine Kontakte, ne, die er da noch zur Bohème hatte, jemanden kennengelernt, den Pariser Verleger Ambroise Vollard. Also das war nicht irgendjemand, ne, das war wirklich ein Mentor der ganzen Kubisten dort und ein alter, ganz alter väterlicher Freund von Pablo Picasso, also jemand, der richtig, richtig Connection hatte.
Ich glaube, der Name kommt mir auch bekannt vor aus einem Film, den ich mal über das Leben von Picasso gesehen habe.
Ja, also in Picassos Biografie kommt der auf jeden Fall vor. Ja, also da ist mir auch in Barcelona bei meinem Picasso-Streifzug.
Das kann auch sein, dass vielleicht da, dass ich den. Ja, das kann auch sein.
Ja, und dort hat er in Paris was ganz Interessantes für eine Künstlerpersönlichkeit. Da konnte er halt von seinen Bildern nicht loslassen. Ne? Und da hat dann so viele Bilder, die von ihm im Krieg verloren gegangen sind, eben durch diese Wirren, ne, oder die nicht vom Gericht zurückgekauft wurden oder so, hat er einfach aus dem Gedächtnis die Bilder nochmal gemalt. Ne? Also konnte er irgendwie nicht aus seiner Haut, weil er sagt, also meine Bilder sind immer ein Stück des künstlerischen Ichs, also ich kann da nicht von mir lassen. Ne? Deshalb hat er die meisten Bilder da ein zweites Mal gemalt. 1924, das will ich nur als Randanekdote, ist eigentlich ganz lustig, ist er in eine Wohnung gezogen, in der Lenin auch schon mal gelebt hat in Paris. Da hat dann irgendwie der, vor dem er geflohen ist, in dessen Wohnung hat er dann sozusagen gewohnt. Hat dort auch dann zu der Zeit eine erste Ausstellung gehabt. 1926 Meilenstein, eine erste Ausstellung in New York. Unterschreibt auch einen Vertrag mit einem Kunsthändler. Und da kommt dann richtig Kohle rein, ne? Also
ist der zu dem Zeitpunkt international schon bekannt oder ist dann der Verkauf erst so der Durchbruch?
Er ist ein ganz, ganz guter Geheimtipp, würde ich sagen. Ja. Aber erst mit diesem Vertrag mit dem Kunsthändler kommt er auf eine Basis, weil der Kunsthändler verkauft, funktioniert ja so, der verkauft Bilder an Leute, die den Künstler zwar nicht kennen, aber die dem Kunsthändler vertrauen und sagen, Alter, das ist der nächste Shit irgendwie. Ne?
Ja, ja.
Und da kommt halt richtig Geld rein für ihn und die Familie zieht dann auch in eine Villa um.
Oh, so gleich.
Beauftragt ihn dann Illustrationen zur Bibel anzufertigen. Da reist er 1931 auch nach Palästina. Ne? Zu der Zeit natürlich auch eine ganz, ganz spannende Gegend. Also er ist da wirklich richtig unterwegs und genießt diesen Erfolg auch und ist da eine Ausstellung in der Kunsthalle Basel, ist 1934 in Spanien, 35 in Polen unterwegs und in Polen, das ist das, was ich vorhin sagte, da kriegt er das erste Mal wirklich tief erschüttert mit, was das Dritte Reich von Juden hält und mit Juden macht. Ne? Also dort in diesem jüdischen Viertel hört das erste Mal die Worte Drecksjude und so weiter. Und das ist ja ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ne? Er reist auch nach Italien und
er will es schon wissen. Also Spanien, Polen, Italien in der Zeit, der ist schon...
Er ist natürlich, aber es wusste natürlich damals, also gerade auch so eine Künstlernatur, war ja nicht besonders politisch interessiert zu der Zeit, wusste er auch nicht, was so richtig da auf ihn zukommt. Ne? Das hat er dann 1937 erfahren, weil da ist er als ist er auf jeden Fall bei der Aktion, bei der Ausstellung Entartete Kunst, sind da Werke dabei, werden Werke von ihm beschlagnahmt. Auch in Frankreich kommt es zu Judenverfolgung und Antisemitismus, ne, was er natürlich, was er wahrnimmt. Und da zieht er mit seiner Familie eher so nach Südfrankreich, ja, um schon mit dem Gedanken, ja, okay, bin ich weiter weg vom Machtzentrum, ne, Vichy-Regime zieht dann auf und so weiter. Und
ja, hat er ja noch relativ Glück, dass er im Süden Frankreichs ist.
Zumindest nur Vichy. Er kommt da so halbwegs weg. Ne? Und dann aber 1941 bei einem Aufenthalt in Marseille wird er bei einer Polizeirazzia festgenommen und soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Ne? Aber da er mittlerweile nun nicht ganz so unbedeutend ist, wird über Künstlerkontakte, setzt sich die USA für ihn ein und er kriegt eine Einladung vom Museum of Modern Art und ist dann mit einem Schiff nach Amerika geflohen, Alter, oder aufgebrochen, sozusagen.
Und ja, also die Überschrift dieser Geschichte ist im Endeffekt, Kontakte sind alles. Mhm. Im wahrsten Sinne, ja, ich wollte es vorhin schon erwähnen, so von wegen die Kontakte.
Kontakte sind alles. Und deshalb hat mich das auch fasziniert. Das ist so ein Leben wirklich wie ein Roman. Ne? So machst du eine Tür zu, öffnet sich eine andere und wie im Film tritt auf einmal wieder ein alter Freund ins Licht, an den der Zuschauer gar nicht gedacht, ja, hat, der ihn da wieder rettet. Ne? Also das ist wirklich wahnsinnig von Wendung gegeben. Also und quasi an dem Tag, als da Deutschland die Sowjetunion überfällt, da trifft er eben in New York ein, ne? In den USA. Da macht er so einige kleinere Arbeiten. Unter anderem ist er auch in Mexiko unterwegs, macht dort was für die Theaterbranche. Seine Frau stirbt 1944, was ein ganz großer Schlag ist für ihn. Einer Krankheit, wahrscheinlich Virusinfektion oder sowas.
Aber er ist auch die ganze Zeit mit der einen Frau verheiratet gewesen?
Ja, ja. Ja, die ist 1944 gestorben.
Sehr beständiger Künstler.
Nein, also wenn du die Biografie liest, die ist auch ein ganz, ganz großer, und auch seine Tochter, die sind beide eine ganz große Triebkraft für ihn gewesen, ja, und Inspiration. Und da fällt jetzt auch wirklich, ist unfähig zu malen, fällt in ganz tiefe Depressionen und erholt sich da erst ganz, ganz langsam. Ne? Dann kommt er irgendwann mit seiner Haushälterin zusammen, hat mit der auch noch ein Kind und führt eine sehr glückliche Beziehung, bekommt Aufträge zum Beispiel für ein Stravinsky-Ballett an der Metropolitan Opera, gestaltet der Bühnenbilder, hat eine Retrospektive im Museum of Modern Art, ne? Und aber sehnt sich halt einfach nach einem ruhigeren Ort, ne? Und zieht dann nach High Falls, so nördlich von New York, in so ein ganz kleines Dorf, in so einer Holzhütte irgendwie. Und hat da nochmal eine richtig schöne, ruhige, inspirierte Schaffensphase, wie er das so für sich in seinem Leben wahrnimmt. Und nach dem Krieg, so Mitte, Ende der 40er Jahre, taucht dann die Frage auf, vor allem von seiner Tochter, er will nicht mal nach Europa wieder zurückkehren. Da sind so viele Exilkünstler, die mittlerweile zurückgekehrt sind. Dein Name ist dort nicht ganz vergessen. Willst du es da nicht nochmal irgendwie versuchen? Ne? Und er äußert über die Zeit selber, also Frankreich hat sich sehr verändert. Ich kenne es nicht wieder. Ich weiß, dass ich in Frankreich leben muss. Aber ich will mich von Amerika nicht trennen. Frankreich ist ein fertiges Bild. Amerika muss erst noch gemalt werden. Mhm. Ja, also auch ein, hat er auch wieder Glück gehabt in seinem Leben, ne? Denn in seinem Exil hat er eine Heimat gefunden. Ne? Wie viele Künstler sind dort einfach intellektuell krepiert, weil sie da nichts gefunden haben. Ne? Max Hermann Neisse hat in einem Gedicht geschrieben, hier ist nichts, was meiner Seele Sprache spricht, zum Beispiel. Ne? Und da als glücklicher Exilant zurückzukehren, ist natürlich ein großes Privileg. Ne? Dann folgen dann weitere Ausstellungen in Amsterdam, London und Paris, und nach dieser Zeit geht es für ihn wirklich nur noch wirklich bergauf. Ne? Zieht dann an die Côte d'Azur, nach Nizza, trennt sich dann von seiner ehemaligen Haushälterin und seiner Frau, heiratet eine Russin. 1952 sind wir dann schon, hat mehrere Aufenthalte in Griechenland, wird dort auch sehr, sehr inspiriert. Und dann passiert, was man komischerweise irgendwie so in der Künstlerbiografie von vielen alternden Künstlern wahrnimmt. Auf einmal fangen die an, so einen Haufen Kirchenfenster und sowas zu gestalten. Ne? Also wenn ich hier Gerhard Richter und sowas sehe, das ist auch immer Kirchenfenster. Ich weiß nicht, warum das so im Spätwerk von vielen großen Künstlern so eine große Rolle spielt, aber Fenster haben für Molche deshalb eine große Bedeutung, weil das für ihn, seine Malerei ist auch immer sehr von Symbolik geprägt gewesen, und Fenster sind bei ihm halt einfach ein Zeichen von Freiheit. Mhm. Ne? Immer ein Weg nach außen. Ja, er nimmt auch an der Documenta 1, 2 und 3 teil. Er hält den Großorden der französischen Ehrenlegion, ne? Also mehr geht wirklich nicht. Also mehr kann dir der französische Präsident nicht um den Hals hängen. Auf jeden Fall Mitte der 70er Jahre reist das erste Mal wieder nach Russland. Schließt sich dann so der Kreis. Und wie gesagt, es ist ein Leben, was dann nach dem Krieg wirklich nur noch bergauf geht und zu Weltruhm gelangt. Und du weißt es ja schon, am 28. März 1985 stirbt er im Alter von 97 Jahren. Und was steht auf seinem Grab?
Marc Chagall.
Genau.
Seit wann eigentlich? Also seit wann nennt er sich Marc? Seit den USA oder?
Ich habe es versucht rauszufinden. Ich nehme an, das ist ein Name, den haben sie ihm in seiner Zeit in der Pariser Bohème verpasst. Also,
ja, gut, geht natürlich auch mit C. Ja, cool.
Also ein wahnsinnig interessantes Leben. Ich kann jedem nur empfehlen, sich mal mit der Biografie zu befassen. Und ist ein Künstler, wo ich viele Bilder jetzt ästhetisch nicht besonders ansprechend finde, aber einige Bilder mich wirklich komplett wegreißen. Auch er hat so die Gabe, allein mit dem Titel des Bildes schon Poesie zu betreiben. Ne? Also seine Freunde da in der Bohème, die haben ihn auch den Poeten oder den Dichter genannt. Also ein Bildtitel zum Beispiel, Zeit ist ein Fluss ohne Ufer.
Also das muss ich mir jetzt mal direkt angucken.
Ich glaube nicht, dass es dir gefällt. Aber ich finde dieses Bild, wenn man die Symbolik ein bisschen entschlüsselt, ist schon Wahnsinn. Also es ist zum Beispiel so ein alter Uhrenkasten auf dem Bild dargestellt, das aus der alten jüdischen Wohnung seiner Eltern in den ärmlichen Verhältnissen. Und dieses Pendel hängt halt schräg in diesem Uhrenkasten, ne? Wie eine Zeit, die halt stillsteht. Und dass so eine Zeit der Gefahr für ihn nie vergeht, ne? Also Zeit ist zwar ein Fluss ohne Ufer, die immer davonrinnt, aber für ihn ist diese Zeit der Gefahr, die er damals ausdrücken wollte, halt nie irgendwie stehen geblieben. Ne? Und diese tiefe Symbolik, die in seinen Bildern mitschwingt, und auch dieser moderne Ansatz wirklich von einem Weltkünstler, der so ein bewegtes Leben hatte, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Also für mich ist der Mensch inklusive seines Werkes das Kunstwerk, ne? Und dass jemand so in seinem Leben, ich weiß nicht, ob er es selber so empfunden hat, ich denke schon, viele Äußerungen lassen darauf schließen, aber dass jemand im Leben so vom Glück geküsst ist und so viele positive Wendungen
so in seinem Leben hat. So hast du es auch erzählt. Also das wollte ich jetzt gerade nochmal fragen, ob das jetzt aufgrund dieser Zusammenfassung so rüberkommt oder ob er wirklich, also auch als Jude in dieser Zeit, sehr viel Glück hatte.
Er hat viele Punkte von Heimatverlust gehabt, ne? Als seine geliebte Frau verstorben ist, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, politisch drangsaliert worden. Er hat sicherlich auch viele dunkle Momente in seiner Geschichte gehabt. Ne? Nur dann später, als er mit fast 100 Jahren auf sein Leben zurückblicken konnte, glaube ich, konnte auch schon eine sehr, sehr positive Bilanz ziehen und hat an entscheidenden Wendepunkten in seinem Leben wirklich ganz viel Glück gehabt und ist vom Schicksal bevorteilt worden im positiven Sinne.
Und du bist aus Chagall gekommen,
begeistert mich.
Weil du grundsätzlich von seinem Leben schon längerfristig...
Ja, ich habe mal ein Buch über ihn gelesen, eine Biografie. Man geht auch in kein Museum, was irgendwas auf sich hält und sieht da kein Bild von Chagall. Ne? Ist so einer der Künstler, dessen Namen jeder kennt, aber wo wahrscheinlich wenige direkt konkrete Werke vor Augen
haben. Das ist ganz spannend. Das ging mir nämlich auch so. Mhm. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ob mir irgendeins davon in Erinnerung geblieben ist. Nee, tatsächlich nicht. Also für mich, das soll jetzt nicht abwertend klingen, für mich ist das halt so das ein Künstler, den ich mit meinen Kunstlehrerinnen in Verbindung bringe. So, na, also so auch deren persönlicher Geschmack oder was man da so besprochen oder gezeigt bekommen hat, das war Chagall immer irgendwie dabei.
Ja, also wie gesagt, für die Zukunft, ne, wenn man Chagall-Bilder sieht, also man erkennt oft einen Eiffelturm, das war halt so ein Zeichen für ihn, die Freiheit, die sich so in die Lüfte emporhebt, oder wenn Jesus vorkommt, das ist oft hat symbolisiert die Judenverfolgung, ne? Oder dieses Uhrenpendel, von dem ich schon geredet habe, das ist für ihn der Fluss der Zeit. Er hat ab und zu, schwappt auch mal ein Hering in den Bildern rum, sein Vater war halt Fischarbeiter irgendwo. Das ist ganz, ganz tief symbolisch und man kann wirklich ein Chagall-Bild lernen zu lesen. Ne? Und er war wahnsinnig produktiv, ganz, ganz viele Bilder gemalt. Und ist deshalb in vielen Museen auf der Welt zu entdecken. Kann ich nur jedem empfehlen. Naja.
Danke dafür, Mike. So.
Bitteschön.
Und als kleines Dankeschön an alle, die es bis hier durchgehalten haben, wir haben ja heute doch ein bisschen überzogen, gibt es noch schon einen kleinen Teaser. Tatsächlich haben wir es nämlich jetzt schon so weit gebracht, dass wir euch sagen können, wann unsere 100. Folge live aufgezeichnet werden wird. Zusammen mit euch. An einem Ort, und zwar in Jena am 13.12.
gegen Abend. Das ist der Plan, genau.
Genau, und im nächsten Podcast, das ist der Plan, werden wir euch einen Ticketlink zur Verfügung stellen, wo ihr dann das Glück haben könntet, eins von 30 Tickets zu bekommen, weil mehr gibt es nicht.
Eigentlich wäre also so aus rein Comic-Perspektive 300 cooler gewesen, aber... Wir machen es erstmal mit 30.
Nein, ich weiß nicht, ob
wir. Wollen ja auch kein Gemetzel. haltet Augen und Ohren offen.
Nächste Woche gibt es mehr Infos.
Ja, genau.
Danke und tschüss. Ist das geil? Ja, für den ersten ist es kein Rennen, sondern nur ein Spaziergang. Ne? Das